Vielleicht ist es ganz gut zu sagen, wir vermissen jetzt mal das Singen, gerade an so einem Sonntag wie Kantate. Und kommen vielleicht dahin, dass wir sagen, sag mal, wie ist eigentlich das Lied unseres Lebens? Das, was wir nicht so laut jetzt hier im Gottesdienst singen, sondern das, was du singst von Montag bis Sonnabend. Was ist das für Melodie? Das ist ja das ganz Spannende. Zu sagen, ne? Sonntag, Gottesdienst kann nur so ein Punkt sein, der einen neu belebt, der einem die Ausrichtung neu gibt in Anbetung und Verkündigung, im gemeinsamen Gebet. Und dann zu sagen, wir stimmen uns ein. Nochmal, also ich bin viel zu unmusikalisch, als dass ich auf Stimmgabeln reagieren könnte. Also ich höre wohl ein Summen, aber dann war es das auch. Ne? Es gibt Leute, die können das, die hören dann Ton und können den weitergeben. Aber Gottesdienst ist so eine Stimmgabel. Also sagen können, genau, dass es mein Alltag eine neue Melodie gibt. Und dann sind wir mittendrin, Predigtreihe, Heiliger Geist. Ich habe mal versucht, nochmal von dem Vers auszugehen, Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das steht so als diese Verheißung für Pfingsten da. Das sagt Jesus ja. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das sagt er ihnen in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und dann zu entdecken, was ist das für eine Kraft? Wie kann diese Kraft die Melodie, das Lied meines Lebens verändern, neu bestimmen? Was ist es für eine Kraft? Versuch mal so den Anschluss zu bekommen. Es ist vom hebräischen Ruach, Wind, zu sagen, das, was mich antreibt. Es ist schon spannend zu sehen. Also wie gesagt, man muss Windkrafträder nicht mögen. Man muss sie auch nicht schön finden. Aber sie sorgen dafür, dass hier die Lampen leuchten. Gottes Geist ist der, der Energie gibt durch seine Präsenz, weil er uns Gottes Gegenwart in unserem Leben vermittelt. Das ist das ganz Spannende, das, was Christen von sich behaupten, dass Gott in ihrem Leben da sei, dass sie nicht irgendetwas tun müssen, irgendetwas sagen, irgendetwas machen, eine Formel über die Lippen bringen müssen, sondern Gott hat gesagt, ich bin da. Das macht sein Geist. Ein zweites dazu, Gottes Geist vermittelt uns den inneren Kompass. Jesus sagte, Gottes Geist wird uns an all das erinnern, was er gelehrt hat. Und das im richtigen Moment. Das ist ja das Spannende. Ne? Also zurzeit laufen Prüfungen, Abitur, 10. Klasse, an der Uni jetzt gerade mal nicht. Aber die kommen wieder. Keine Angst. Und wenn man dann mitten in der Prüfung in dem Gedanken plötzlich erinnert wird, was jetzt gerade wichtig ist. Das ist das Bild dafür, was Gottes Geist in uns schafft, dass er das, was Jesus sagte, was er lehrt, was in seinem Wort auch vermittelt ist, dass uns das im richtigen Augenblick gibt. Und es kommt das Dritte dazu. Gottes Geist, Jesus sagt, der Tröster, der Beistand, lang überlegt, weil ich denke immer, Bilder haften mehr. Gottes Geist ist der Hirte. Und wer jetzt wissen will, was macht denn der Hirte in meinem Leben? Dann bet doch mal leise Psalm 23. Gott, der hilft, dass du die grüne Wiese findest für deine Seele, Ruhe für deine Seele hast, der im dunklen Tal bei dir ist, der dir im Angesicht der Feinde den Tisch deckt. Dass das im Leben Realität ist, nicht Theorie, die ich tun muss. Das ist mir diese Woche so wichtig geworden. Wenn wir über Heiligen Geist reden, reden wir nicht über Dinge, die ich jetzt tun muss, machen muss, sondern das, was Gott in mein Leben hineinschenkt, wie er es damit verändert. Und da wollen wir heute miteinander gucken und wir wollen da miteinander einen Bibeltext lesen, und zwar Galaterbrief, Kapitel 5, von Vers 16 an bis Vers 26. Rico, klickt dann bitte weiter. Und ich lese nach Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Was will ich damit sagen? lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Widerstreit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wollen wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben. Wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen? Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Spannender Bibeltext. So als Nebenbemerkung, das ist an Gemeinde gerichtet, die sagte, man muss es schon genau nehmen mit den Dingen, die Gott uns sagt, mit dem Gesetz. Wenn man hineinsieht und sagt, ne, dann kommt man auf eins, wer Luthertext vor sich hat, vielleicht auch zu Hause gelesen hat, merkt dann noch, da wird ganz viel Begriffe verwandt. Fleisch und fleischlich. Versuch so ein paar Erklärungen zu geben. Wobei ich immer denke, dieser Bibeltext, der redet so für sich selber, dreimal lesen, sagen, machen. Dann ist eigentlich alles schon gesagt. Was ist fleischlich? Also, die Bilder im Kopf liegen irgendwo zwischen Metzger und Sexualität. Fleisch, je nachdem, was man so, was ist Fleisch? Es gibt eine Bibelstelle, 1. Korinther 2, ab Vers 14, da nennt Paulus drei Begriffe, nämlich menschlich, geistlich und fleischlich. Und dort, wie er das dort so eingrenzt, dort merkt man den Unterschied, was er denn meint. Er sagt, ne, also menschlich ist, das ist jetzt nicht von mir, das ist alte Campus für Christus-Grafik, ja, das ist das Leben eines Menschen mit all den Dingen, die drin sind. Nehmen wir mal an, es sei etwas chaotisch, manches erdrückt. Ja, und das hier, das ist kein Haar, sondern ein Thron. Ja, das ist die Mitte des Lebens, das, worum es geht. Und menschlich ist, ja, ich bestimme, was passiert. Jesus steht völlig außerhalb des Lebens, spielt keine Rolle. Paulus bringt einen zweiten Begriff rein, er redet vom geistlichen Menschen. Und damit meint er einen Menschen, der von Jesus regiert wird, der von ihm bestimmt wird. All die Dinge sind noch im Leben drin. Vielleicht auch zu schematisch, manche sind größer, manche kleiner. Aber es kommt eine Ordnung, eine Struktur ins Leben. Etwas, wo ein Mensch sagt, dann atme ich auf. Ordnung und Frieden im Alten Testament ist identisch. Shalom, der Friede Gottes, ist auch die Ordnung, die Gott herstellt. Gott ordnet das Chaos am Anfang. Gott spricht und eine geordnete Welt, ein Organismus entsteht. Geistlich unter der Leitung Gottes. Und jetzt, dann beschreibt Paulus noch in diesen Versen, ihr seid fleischlich. Was meint er damit? Menschen, die sagen, jawohl, Gott ist schon okay. Jesus auch. Aber was gemacht wird, das sage ich. Die Frage nach geistlich und fleischlich, sagt die Bibel, ist jetzt nicht in erster Linie das Tun, das beschreibt Paulus, was dann daraus entsteht, sondern die Frage, sag mal, wer hat dich im Griff? Andere Formulierung, wer regiert, wer beherrscht dich? Wer hat dich im Griff? Und bei fleischlich merken wir dann sehr schnell, das geht in eine Spirale immer mehr um mich herum und wird immer enger. Die Spirale geht nach innen. Die macht mich nach innen kaputt. Das ist das Bild, was die Bibel von Fleisch hat. Wir müssen es mal ganz, ganz kurz, ne? Wir können jetzt mal eine Bibelarbeit halten, quer durchs Alte und Neue Testament, von der Schöpfung bis zur Offenbarung zu sagen, könnte man manchen Aspekt über fleischlich noch sagen. Aber genau das ist so das Treffende, das, was Paulus sagt. Und dann merken wir auch, was das ist denn hier mit den Begierden des Fleisches. Also erinnern kann, letzte Woche, Römerbrief war auch schon Fleisch mit drin und es gipfelte in dem Vers, dass wir unser Fleisch, unsere Begierden, unsere Wünsche unseres Fleisches mit dem Geist töten sollen. Und wenn ich dann lese, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, weiß ich auch warum. Das wehrt sich. Paulus erzählt von den Werken des Fleisches und dann ist mir eines aufgefallen, das sind ja dramatische und drastische Worte, ne? Also von Unmoral, Schamlosigkeit, Wutausbrüche zu werfen, diese Spaltung, denkt er immer, jetzt könnt ihr langsam aufhören. Und dann sagt man, das ist alles böse. Natürlich, ja, das ist böse. Habt ihr schon mal gefragt, woher kommt das eigentlich? Begierden sind ja übersteigerte Bedürfnisse, Wünsche. Kann man nicht sagen, das sind die Sehnsüchte, die zur Sucht geworden sind? Paulus redet in Gegenüberstellung zwischen den Früchten des Geistes von den Werken des Fleisches. Also das, was rauskommt. Aus diesem ständig um sich selber drehen, was dort herauskommt. Ich habe zwei Beobachtungen gemacht. Es gibt Implosion, es gibt Explosion. Und ich hatte für einen Moment gedacht, ich könnte so eine Implosion, ne? Also wer das noch kennt, Röhrenfernseher, kennt ihr die noch so? Da sind die Bildschirme, die sind drin im Vakuum. Wenn man die, das gibt einen tollen Knall. Dann hat man gedacht, nee, der Markus, der guckt mich dann ganz böse an, wenn ich hier eine zertrümmere. Implodieren. Und genau das passiert mit den Werken des Fleisches. Da gibt's, es sind Sehnsüchte. Zum einen, die gibt es in jedem Menschen, die Sehnsucht nach Kraft und Energie. Ist Neid nicht so etwas wie die Sehnsucht zu haben? Das möchte ich auch haben. Und aus diesem Wunsch, etwas haben zu wollen, wird ein inneres Zerfressen sein. Völlerei und Trunkensucht. Ist das nicht so? Genau das, ja, sagen, ich möchte irgendwas haben, woraus ich leben kann, an was ich mich festhalten kann. Oder die Sehnsucht nach Wegweisung und Sicherheit. Das ist ja keine Spielerei, Götzendienst, okkulte Praktiken. Und das ist ja nichts, was nur in der Antike funktioniert. Das ist bis in diesen Tagen hinein, wo Menschen irgendwo suchen und sagen, irgendwo muss es doch was geben. Horoskop ist der Einstieg. Die Sehnsucht danach zu sagen, ich möchte eine Sicherheit in meinem Leben. Oder die Sehnsucht nach Erfüllung und Trost. Schamlosigkeit, Eifersucht. Eigentlich brauche ich Erfüllung. Und dann sauge ich alles in mich hinein. Und dann passiert es, dann implodiert es. Es bricht in sich zusammen. Es frisst sich rein. Das ist das, was mir aufgefallen ist, wenn Paulus das schildert. Gar nicht so, dass er jetzt mit dem Finger auf die Leute zeigt und guck mal, wie schlecht ihr seid, sondern guck mal, was in euch passiert. Natürlich, diese Sehnsüchte, die da sind, die in übersteigerter Form ein Leben ruinieren. Das andere, Sehnsucht nach Gemeinschaft und Geborgenheit, das hat jeder Mensch. In einer Zeit wie das letzte Jahr mit allen Beschränkungen, wo Menschen merken, Menschen sind so soziale Wesen, die brauchen einfach den Kontakt. Und eigentlich brauchen wir sogar die Mimik und die Gestik voneinander, weil wir einander sonst gar nicht sehen können, nicht einschätzen können. Wir leiden darunter. Merkt man, das ist ein tiefes Bedürfnis. Ein Bedürfnis, und dort, wo es übersteigert wird, wo aus der Sehnsucht die Sucht wird, Leute, die gleich hochgehen, ne? Streit ist ja nicht so die Domäne derer, die immer allein sein wollen, sondern die Gemeinschaft mit Chefsein verwechseln. Wutausbrüche, woher kommt denn das? Weil ich eigentlich eine Harmonie herbeisehne und weil die nicht so geht, wie ich will, dann muss ich sie auch nochmal zeigen. Die andere Seite ist eben, es geht nach außen. Das ist der Punkt, an dem mich Paulus abholt, wo Paulus sagt, das ist so drin im Menschen, diese Sehnsucht. Und was ist die Alternative? Die Alternative, Paulus sagt, Gottes Geist bringt Frucht, indem er seine Energie, unser Leben hineinsetzt, seine Gegenwart, indem er durch seinen Geist Hirte ist, indem er uns einen inneren Kompass schenkt, zu sagen, wie reagiere ich denn jetzt? Und bei Frucht ist immer ganz wichtig zu sagen, wie entsteht denn nun Frucht? Und da habe ich gedacht, ich nehme euch mit in den Garten. Jetzt kommt kurz Werbung. Frucht ist das Ergebnis eines organischen Prozesses. Das möchte ich gerne, dass wir das behalten bei all den Dingen, die wir hören, auch aus dem Bibeltext heraus. Frucht ist nichts, was von jetzt auf nachher entsteht. Das ist logisch. In der Natur weiß ich das. Oder habe es jetzt zumindest gesehen, wer noch nicht wusste, wie das mit den Erdbeeren geht. Na, Blüte, Bestäubung und dann ganz klein und mit Wasser und Sonne und Wachstum und so. So werden Erdbeeren, also die macht nicht der Netto oder Kaufland. Genauso macht nicht dieser Raum den Prozess von Frucht in deinem Leben, sondern sein Prozess. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Dass Gott ein anderes Lied aus meinem Leben macht. Ich habe gedacht, ich zeige das nochmal langsam. Also, ne? Biologie, 5. Klasse jetzt so. Ne? Also das erste ist das mit dem Licht. Licht ist ganz wichtig für Photosynthese, dass da überhaupt was passiert. Ne? Und da steht im Epheser, lebt als Kinder des Lichts. Und Licht meint, lebt in Gottes Gegenwart. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Lebt bewusst in Gottes Gegenwart. Also von seiner Wahrheit, von seiner Liebe bescheinen. Dann entsteht etwas in dir. Dass diese Liebe Gottes mein Innerstes, mein Denken, mein Fühlen und mein Wollen berührt. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Entscheidend ist, dass jemand im Licht ist. Stellen eine Pflanze einfach ins Dunkel. Das macht nur Sinn bei Weihnachtssternen, dass die rot werden. Aber wenn du jetzt kein Weihnachtsstern bist, blöd. Ein zweites, na, dann kommen die Blüten und es regnet. Also wie heute, ne? Was bin ich heute? Ich bin heute mal kurz im Vogtland. Schönen Gruß aus Reichenbach, Gemeinschaft Reichenbach. Was bin ich froh über den Regen? Ne? Was haben wir die letzten 2 Jahre auch um Regen gebeten? Weil diese Trockenheit, jetzt regnet, sind wir froh. Warum brauchen wir Regen? Ja, damit was wachsen kann. Woher kommen denn sonst die ganzen Nährstoffe? Alles, was so eine Pflanze braucht, dass sie es aufnehmen kann. Paulus sagt, welche der Geist Gottes treibt, ach nee, der hat, das nehmen wir mal weg. Ne? Der Geist wird euch alles lehren und erinnern, was ich euch gesagt habe. Genau das ist es. Im richtigen Moment. Dort, wo ich es brauche, dass Gott mir ein Wort von ihm, einen Impuls gibt. Das ist Gottes Wirken. Mach es mal bei Zornausbruch. Vielleicht, dass ich mittendrin in meinem Groll erkenne, das ist jetzt nicht Jesus-like. Jesus ist anders. Dieser Gedanke, das ein Impuls von dem, was Gottes Geist in dein Leben hineinschenkt. Und dann ist die Frage, nehme ich ihn auf oder lehne ich es ab? Und eine dritte dazu, letzte Woche, welcher der Geist Gottes treibt. Der Wind gehört dazu. Das brauchst. Und das Ganze, die drei Dinge, meint das, was Paulus hier schreibt, wer sich auch vom Geist Gottes leiten lässt. Wenn ich mit ihm in Verbindung stehe. Oder auch das andere Wort regieren. Und nochmal, das ist ein Prozess. Und vielleicht macht es auch klar, warum es Leute gibt, gerade Leute, die 50, 60 Jahre mit Jesus unterwegs sind, wo man manchmal merkt, da ist noch was ganz anderes. Das ist ein Leben lang von Gott geprägt zu sein, von seinem Geist bewegt, durch sein Wort genährt, in seiner Gegenwart zu leben. Menschen, die ein Leben lang das getan haben, die sich verändert haben. Manchmal merkst du das selber, wenn du mal zurückblickst. Weißt du, wie lange ihr Christen seid? Ich finde das jetzt schon, verrate ich nicht. Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind mir heute kein Problem mehr. Es gibt Dinge, die zeigt mir Gott jetzt erst gerade. Dass dieses Wachstum gemeint. Nochmal, könnt ihr euch an die Erdbeere erinnern? Und das Reifen. Übrigens, die Erdbeeren werden durch Licht werden die reifer. Habe ich bei einem Erdbeerhof, der relativ bekannt ist, gelernt. Und dann passiert es, dass Früchte wachsen. Und nun nennt Paulus 9 Früchte. Oder genauer, eigentlich könnte man auch sagen, er nennt vor allen Dingen die Liebe in verschiedener Ausprägung. Freude ist irgendwie so überströmende Liebe. Frieden ist ruhende Liebe. Und wenn du diese durchgehst, das sind die Qualitäten, nach denen Menschen sich sehnen. Nochmal, ne, dieses Implodieren und Explodieren ist genau auf der anderen Seite. Das ist das, wo sagt, danach sehnen sich Menschen. Danach sehnen wir uns nach einer Atmosphäre, wo wir sagen können, da ist etwas von Sanftmut und Güte geprägt, von Geduld oder Freude, wie sie nur Gott herausbringen kann. Ja, nur so als ein kleines Beispiel, der Zachäus. Nur weil Jesus zu ihm kommt und auf einmal vor Freude aufmacht, Haus und Tresor. Etwas, was passiert, wo Gottes Vergebung, wo Gottes Frieden in einen Menschen hineinkommt. Weil Gott sagt, ich vergebe dir, entsteht auf einmal Frieden. Frieden mit meiner Vergangenheit, mit meiner Gegenwart. Oder wo Gott den längeren Atem schenkt, eben Geduld, die Kraft durchzuhalten. Weil Geduld ist ja nicht, also ich habe früher als Kind immer so Geduldsspiele gekriegt. Kennt ihr das? So, das sind so komische Dinge so mit Kugeln drin. Das ist Geschicklichkeit, das hat nichts mit Geduld zu tun. Da darfst du bloß nicht zittern. Geduld heißt warten können, aushalten, eine Situation aushalten und die Kraft dazu gibt Gott. Das ist Wirken des Geistes, das ist der Tisch im Angesicht meiner Feinde. Oder die Treue, dass jemand von jemand gesagt wird, und der steht dazu. Treue ist Glauben auf die Distanz, auf die Länge der Zeit. Das Vertrauen halten können. Oder Selbstbeherrschung. Das sind die Qualitäten, die ein Leben ausmachen. das ist Gottes Alternative. Die Sehnsüchte, die Begierden des Fleisches, haben sie sagen, ja, ich möchte doch Geborgenheit. Das ist Geborgenheit. Ich möchte doch Erfüllung. Ja, das ist Erfüllung. Und sagen, Gott, wirk du an mir. Gib mir deinen Frieden dazu. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass Gott es in einem Leben zur Realität macht, dass eine andere Lebensmelodie, ein anderes Lied kommt und dass Gott mit uns Geduld hat und das immer und immer wieder in unser Leben hineinschenkt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, werdet meine Zeugen sein. Das hier, das ist Zeugnis. Das ist ein Zeugnis an eine Welt, die darum zugrunde geht, weil das nicht da ist. Und das trägst du im Herzen. Das ist, nochmal, ich rede nicht über Dinge, wo ich jetzt sagen muss, ne, jetzt sei mal ein bisschen geduldig. Das müsst ihr mir ständig sagen. Jetzt sei mal ein bisschen sanftmütig. Sondern nochmal zu sagen, ich will in der Gegenwart meines Herrn leben und mich von ihm verändern lassen. In den Momenten, wo er mir sein Wort deutlich macht, wo es ins Leben übersetzt, wo so ein Impuls kommt, das solltest du aber jetzt nicht machen. Wo in einem Gespräch zwischen Christen irgendwie mir deutlich wird, das hatte nicht der gesagt, sondern jetzt hat Gott mit dem, was meine Schwester, mein Bruder gesagt hat, mir richtig ins Leben, ins Herz getroffen. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Und so formt Gott uns. Und das Tolle ist nochmal, es ist ein organischer Prozess. Gott hat viel mehr Geduld mit dir als du. Das ist doch schon mal cool. Gott sagt, ich mache das in deinem Leben drin. Und wie geht es? Nächste Woche. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Epheser 5. Vielleicht mal so als Liedvers für die Woche. Bei Kantate bietet sich das ja an. Es ist ja schon praktisch fast Sommer. Wir merken das nur noch nicht so richtig. Ja, das ist aus Geh aus, mein Herz und suche Freude. Die Verse, das ist so Vers 11 oder sowas. Also ist halt so weit hinten, dass es seltenst gesungen wird. Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fließt, dass ich dir stetig blühe. Gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spät viel Glaubensfrucht erziehe. Genau das ist Wirken Gottes beschrieben. Mach in mir deinem Geist Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzeln treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Das heißt, diese Offenheit zu sagen, Jesus, füll du mich aus mit dir. Regier mich mit deinem Geist. Dass ich mich immer wieder zu ihm hinkehre. Das ist der Sinn von Gottesdienst, von Anbetungszeit. Zu sagen, dass ich wieder neu das Kreuz im Blick bekomme. Ich sage, Jesus, dir will ich folgen. Um dich geht's. Danke, dass du mich ausfüllst. Heiliger Geist in Aktion. Ein letztes Bild, auch ich träume. Manch einer kennt das schon, das habe ich schon mal gezeigt, da waren wir noch im Hotel. Ich glaube fest, dass dort, wo eine Atmosphäre von den Früchten des Heiligen Geistes geprägt ist, ist es das Gewächshaus der Liebe Gottes. Dort, wo Menschen hinkommen können und dort getragen sind, in dieser Atmosphäre kann Vertrauen auf Jesus wachsen. Und das ist mein Traum für Gemeinde bei uns, um Leipzig herum, zu sagen, ein Gewächshaus der Liebe Gottes, weil hier Gottes Licht hineinkommt, weil seine Energie da ist, seine Kraft, weil Gottes Geist wirkt. Gestern mit jemandem geredet, der in den letzten Wochen ab und zu mal da war, und der hat gesagt, bei euch merkt man das schon. Fand ich cool, dass jemand sagt, bei euch merkt man das schon, dass da irgendwas ist. Und ich sagte, cool, das ist so schön. Das ist auf dem Weg, dass wir uns von Jesus prägen lassen. Ich möchte gern dafür mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, und da wollen wir dir Danke sagen, dass du mit deinem Geist in unserem Leben wirkst. Einfach können und wir müssen das nicht selber machen. Aber danke, dass wir in deinem Licht stehen dürfen. Herr, dass dein Wort in uns lebendig wird und dass wir uns von dir führen und leiten lassen können. Und das bitten wir für die kommende Woche, dass du uns leitest, dass du uns zeigst, was dran ist, auch in Reaktion. Na, du weißt, wo unser Fleisch dann auch hochkommt. Wir wollen dich bitten, dass du uns dann einbremst. Wir wollen dich bitten, dass du uns dann durch deinen Geist das gibst, was wir in der Situation brauchen. Amen.